Hallo liebe Bier- und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Zwei Sportarten, ein Wettkampf. Ein Moment absoluter Stille, oben auf dem Balken und wenige Stunden später brennende Oberschenkel in der Loipe. Die nordische Kombination ist mit die anspruchsvollste Disziplin im Wintersport, da sie die beiden Einzeldisziplinen Skispringen und Skilanglauf kombiniert. Du brauchst die Präzision und Nervenstärke einer Skispringerin und gleichzeitig die Ausdauer und Leidensfähigkeit einer Langläuferin. Erst fliegen, dann kämpfen. Erst Technik im Grenzbereich, dann taktisches Rennen, Mann gegen Mann oder wie bei unserer Gästin, Frau gegen Frau.
Jenny Novak gehört zur Weltspitze der nordischen Kombination. Sie steht aber auch für eine Generation von Athletinnen, die lange um Sichtbarkeit kämpfen mussten. Während die Männer seit Jahrzehnten olympisch starten durften, blieb die nordische Kombination der Frauen außen vor. Kein olympischer Traum, keine große Bühne, weniger Aufmerksamkeit, obwohl die Leistungen längst auf Augenhöhe sind. Wie geht man damit um, wenn das größte Ziel im Sport nicht selbstverständlich ist? Und was macht diese Disziplin eigentlich so brutal anspruchsvoll? Im Interview erzählt uns Jenny ihren Weg zu einer der komplexesten Wintersportarten überhaupt und über die besonderen Herausforderungen, zwei komplett unterschiedliche Disziplinen auf Weltklasse-Niveau zu beherrschen. Wir wünschen nun viel Spaß beim Zuhören.
Servus Jenny, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, liebe Jenny, wir starten direkt mit dem Fragensäckchen. Du bist uns online zugeschaltet, dementsprechend ist Olli wieder die Losfee und zieht jetzt eine Frage für dich, eine Icebreaker-Frage, die du dann beantworten darfst.
Oh nein, oh Gott, das ist auch eine Challenge für uns, Dani. Ah. So, Jenny, kannst du uns deinen Lieblingssportler in drei Sätzen vorstellen, ohne seinen Namen zu nennen? Und wir müssen raten.
Okay, also es ist schwierig, da eine Sportler rauszuwählen. Ich mag viele Sportler, sage ich mal so, aber ich würde jetzt mal ein bisschen vom Wintersport weggehen. Also derjenige ist im Radsport tätig, nicht nur auf der Straße, sondern auch Mountainbike, Cyclocross, auch Gravel, glaube ich, ein bisschen. Hat schon ein paar Mal Paris-Roubaix gewonnen. Und fährt einen Canyon.
Tom Pitcock?
Nee.
Ist es Evenepoel?
Auch nicht.
Wie heißt der andere?
Van de Poel.
Ja.
Hey!
Den meinte ich doch. Was habe ich gesagt?
Evenepoel.
Ah, habe ich Evenepoel gesagt. Ja. Das ist nochmal einer, gell? Ja, stimmt. Ja. Scheiße. Scheiße. Okay, aber wir haben es gelöst. Sehr gut.
Ja, cool. Ja. Bist du dann auch so allgemein Radsport begeistert?
Ja, schon sehr. Also ich fahre gerne selber Rennrad und bin jetzt seit ein paar Jahren auch da so ein bisschen in der Rennrad-Bubble drin und verfolge da vieles, so Tour de France und so. Ja.
Nice. Olli war jetzt letztens erst bei der Tour de France, ne?
Genau, und nächstes cool. Jahr gehen wir vielleicht beide hin. Ja. Schauen wir mal, ist ja auch in der Nähe von Deutschland, also macht auf jeden Fall Sinn, da vielleicht auch einen Abstecher rüber zu machen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Atmosphäre, also das kann man jedem nur ans Herz legen, auch wenn sie an dir vorbeizischen, aber so, ich glaube, das, ich weiß nicht, wenn du auch mal bei der Tour de France warst, dann wirst du ja so merken, der Zauber ist da irgendwie auf der ganzen Strecke verteilt, in jedem Ort, der da irgendwie, wo sie durchrollen.
Ja, tatsächlich. Also wir waren sogar letztes Jahr bei der Tour zuschauen, weil wir waren in Courchevel zum Trainingslager und genau zu dem Zeitpunkt sind sie da durchgefahren cool. Und da waren wir am Col de la Lose und haben zugeschaut.
War das dieses Bergzeitfahren?
Nee, das war die Königsetappe tatsächlich.
Da sind okay.
Da oben, also hochgefahren.
Ja.
Und ja, das haben wir uns angeschaut, das war echt wirklich cool und schon nochmal was anderes, als wenn man es am Fernseher schaut.
Ja, cool.
Ich muss sagen, ich feiere es auch mega, dass du jetzt einen Sportler gewählt hast, der nicht deinen Sport ausübt, sondern nochmal einen anderen, weil voll oft haben wir dann Leute, die die Frage eben so beantworten mit jemandem aus ihrer Sportart, aber das zeigt auch wieder, wie vielseitig der Sport ist und dass man von vielen verschiedenen Sportarten auch Fan sein kann, finde ich cool.
Ja.
Ja, Jenny, wir haben uns ja tatsächlich ein bisschen auch über dich informiert im Vorhinein und haben da auch schon rausgefunden, dass eigentlich der Sport dich schon seit der Kindheit begleitet. Vielleicht dann nochmal einen Schritt dahingehend zurückzumachen. Wie sportlich war deine Kindheit und war es vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass du beim Wintersport gelandet bist?
Ja, also ich würde sagen, es war schon eine sehr sportliche Kindheit. Also ich war generell einfach gern draußen, bin gern draußen rumgerannt, viel Fahrrad gefahren, mich einfach draußen bewegt. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen so aus meiner Familie. Mein Bruder hat oder spielt Fußball, mein Papa hat Fußball gespielt. Also ja, sehr sportliche Familie und eigentlich war es da schon sehr untypisch, dass ich da im Wintersport gelandet bin. War auch mehr oder weniger schon Zufall, würde ich sagen. Also es kam durch eine Kollegin von meiner Mutti, die hatte gesagt, ja, Skiclub Soland, das war bei mir in der Nähe, ja, schick sie doch mal hin, wenn sie so gern rennt. Die machen da so Langlauf und auch Skispringen, aber eigentlich tendenziell war es eher so für Langlauf bestimmt. Bin ich einfach mal hingegangen im Sommer und mir hat es richtig Spaß gemacht, bin da rumgerannt mit als sechsjähriges Kind und dann hieß es so nach 2 Wochen, hey, wir haben auch Schanzen, willst du denn auch mal springen? Und ich dachte mir so, ach ja, ich probiere es einfach mal. Und ja, dann habe ich es probiert. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und da bin ich dann irgendwie da drin gelandet und habe es seitdem dann weitergemacht. Und ja, bin froh, dass ich den Schritt da gegangen bin und im Wintersport dann gelandet bin sozusagen.
Okay, aber dann muss es ja trotzdem noch ein kleiner oder ein großer Schritt dazu gewesen sein, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe jetzt bei der nordischen Kombination.
Ja, definitiv. Vor allem jetzt so in meiner Situation als Mädchen gab es da noch nicht nordische Kombination Damen so wirklich. Bin tatsächlich dann auch auf die Sportschule nach Klingenthal gegangen, aber nicht als nordisch Kombinierte, sondern als Skispringerin, weil es das einfach noch nicht gab oder nicht gefördert wurde sozusagen. Und habe dann so die ersten 2 Jahre eigentlich nur Skispringen gemacht offiziell, aber nebenbei ja dann immer schon so ein bisschen mit trainiert und bin dann eigentlich so in die Jungstrainingsgruppe gegangen, wo ich dann auch angefangen habe, ja, ein bisschen mehr professionell Langlauf zu trainieren und Springen natürlich. Und genau, es war schwierig, würde ich sagen, weil es halt, wie gesagt, nicht wirklich gefördert wurde. Und die ersten Wettkämpfe wurden natürlich auch einfach in der Jungsklasse mitgestartet, sage ich mal so, deutschlandweit. Aber es hat sich dann so nach und nach immer mehr aufgebaut, dass ja, es international oder auch deutschlandweit immer mehr Wettkämpfe kamen. Und ja, ich bin dann sozusagen mit der Sportart, würde ich sagen, gewachsen und ja, jetzt letztendlich im Weltcup gelandet. Ja.
Okay, das heißt, man kann aber trotzdem sagen, Skispringen bei dir war zuerst da und dein Langlauf kam dann erst, als so ein bisschen feststand, okay, nordische Kombination für Frauen könnte es in den nächsten Jahren geben.
Ja, also ich sag so, als Kind habe ich trotzdem beides immer gemacht, weil es da einfach normal war, dass man Langlauf und Skispringen gemacht hat. Aber so die ersten Jahre auf der Sportschule war es schon eher in Richtung Spezialsprung, weil es halt einfach die Trainingsgruppen nicht gab oder es einfach für uns nicht möglich war, das zu machen. Und da kam es dann erst später, dass es, sag ich mal, so ein bisschen mehr Leistungssport war. Genau.
Aber dann hast du dir so gedacht, okay, du siehst im Langlauf für dich auch ein Talent, weil das muss ja dann schon auch ein Schritt gewesen sein, zu sagen, okay, ich werde jetzt quasi keine Profi-Springerin, sondern ich orientiere mich schon mehr zur Kombination hin.
Ja, also ich sage mal so, es war schon so, dass ich eher die bessere Springerin war, deswegen bin ich ja auch im Spezialsprung gestartet. Aber ja, ich war halt, wie gesagt, eh immer schon als Kind so gern draußen, bin gern rumgerannt, habe mich bewegt und halt auch gern dann so Ausdauersport gemacht. Und deswegen wollte ich dann auch einfach immer beides machen, weil ja, ich könnte es nicht jetzt nur Spezialspringen machen, nur Krafttraining, Athletik und Skispringen. Das wäre mir ein bisschen zu langweilig, weil ich mich einfach zu gern da draußen noch bewege. Und so ist dann ja halt gekommen, dass ich eigentlich schon immer dann beides machen wollte, auch wo es die Wettkämpfe einfach noch nicht gab. Aber es war schon immer so das, was ich mehr gemocht habe, einfach das Langlaufen und das Skispringen zusammen.
Werbung!
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loader Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loader Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Ja, mega spannend, deinen Weg in die NOKO kennenzulernen. Wir wollen jetzt so ein bisschen auf das Thema Olympia noch schauen. Wir nehmen jetzt heute einen Tag nach den Olympischen Spielen die Folge auf. Gestern war die Abschlussfeier. Dementsprechend wollen wir jetzt natürlich auch mit dir die Chance nutzen, über ein viel diskutiertes Thema zu sprechen. Ihr wart ja schon auch sehr viel in den Medien in letzter Zeit. Die Männer, die sind jetzt seit Jahrzehnten im olympischen Programm dabei in der NOKO. Die Frauen aber bisher noch nicht. Jetzt ist es ja sogar so, dass neben eurer Diskussion ja sogar so ein bisschen die ganze nordische Kombination zittert, ob sie vielleicht nicht sogar auch bei den Männern gestrichen wird. Jenny, wie blickst du denn auf die aktuelle Situation?
Ja, also jetzt so nach Olympia war es, würde ich schon sagen, für uns Damen in der nordischen Kombination eine schwierige Zeit, weil man einfach ja die einzige Sportart war, die nicht dabei sein durfte bei den Damen, und es ist natürlich dann schon hart, wenn man weiß, man könnte jetzt auch bei den Olympischen Spielen stehen und da den großen Traum jeder Athletin leben, aber es war halt einfach nicht möglich. Ich sag mal so, ich glaube, die Sportart steht schon gut. Also ich würde sagen, die Zeichen sind schon positiv, dass wir bei den nächsten Olympischen Spielen dabei sein werden. Wir hoffen es natürlich, weil es wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn die ganze Disziplin gestrichen werden würde, weil es einfach die Königsdisziplin im Wintersport ist und auch bei den ersten Olympischen Spielen mit dabei war. Und es wäre natürlich schon traurig, wenn da die Sportart einfach wegbricht. Aber wie gesagt, so was man jetzt mitbekommt, ist es sehr positiv. Man hat auch sehr viele positive Stimmen jetzt von den Olympischen Spielen gehört. Auch die Zuschauer waren da, es sollen auch die Einschaltquoten, denke ich, relativ gut gewesen sein, was natürlich auch wichtig ist, dass die Sportart verfolgt wird. Und ja, natürlich, man kann sich nie 100% sicher sein, aber ich würde es jetzt schon erstmal positiv sehen, vor allem auch die Entwicklung, die wir genommen haben als Sportart bei den Damen. Und ja, natürlich, die Daumen sind gedrückt, dass da eine positive Entscheidung jetzt im Frühjahr dann kommt.
Absolut. Das heißt, im Frühjahr wird dann schon sozusagen entschieden, in welche Richtung es geht, in 4 Jahren dann.
Genau, also da werden die Gespräche dann geführt, welche Sportarten drin sind oder ob neue Formate reinkommen etc. Und dann, ich glaube, Juni, Juli oder so kommt die offizielle Entscheidung, ob wir drin sind oder nicht. Mhm. Genau, weil dann das Programm da veröffentlicht wird, glaube ich, für die nächsten Olympischen Spiele.
Also ich muss sagen, wir sind auf jeden Fall große NOKO-Fans und drücken da ganz, ganz fest die Daumen. Aber so richtig gecheckt hat man das trotzdem nicht, warum ihr Frauen jetzt nicht dabei wart. Kannst du uns das vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln?
Also wie ich schon gesagt habe, es war, früher gab es das noch nicht so wirklich, also so vor ein paar Jahren, so alt bin ich ja tatsächlich auch noch nicht, aber das gab es einfach immer nur für Männer, warum auch immer, aber ja, wir haben uns da jetzt so entwickelt, dass wir das jetzt auch machen, haben mittlerweile Weltcup, WM, alles drum und dran, außer Olympia natürlich. Und ja, die Entscheidung ist ja schon vor ein paar Jahren gefallen, dass wir nicht aufgenommen werden ins olympische Programm. Und die Begründungen da waren, dass einfach noch zu wenig Nationen dabei sind, zu wenig Vielfalt vorne auf den Podestplätzen, dass die Dichte einfach noch nicht da ist und das Leistungsniveau nicht da ist. Und ja, man kann es so oder so sehen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Vielleicht zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz so, wie es jetzt ist, aber man muss natürlich einer Sportart, die noch sehr, sehr jung ist, auch die Zeit geben, um sich zu entwickeln, weil man kann jetzt nicht erwarten, dass innerhalb von 2 Jahren da 50 Starterinnen am Start sind, die das gleiche Niveau haben oder da auf dem gleichen Niveau kämpfen. Und wie gesagt, wir sind halt einfach alle noch sehr, sehr jung. Ich bin da schon jetzt fast mit die Älteste, mit 23 Jahren. Also ja, da sind so viele jüngere Mädchen einfach noch dabei. Aber ja, mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass da so viele Nationen oder in Top 10 vertreten sind, auch immer wieder neue auf den Podestplätzen sind und es einfach mittlerweile ein sehr, sehr hohes Niveau angenommen hat. Zum Beispiel jetzt vom Skispringen her gesehen waren ja auch 3 Mädchen dabei, jetzt bei den Skispringerinnen bei Olympia, die eigentlich Nordisch Kombinierte sind und auch relativ erfolgreich waren, also auch im zweiten Durchgang gekommen sind. Also sieht man da schon, dass das Niveau da einfach auch sehr stark gewachsen ist und ja, für die Olympischen Spiele hat es jetzt halt nicht gereicht, aber wir hoffen, dass es jetzt mittlerweile ausreicht, unser Niveau und auch die Vielfalt der Nationen, dass es dann für die nächsten Olympischen Spiele reicht.
Absolut, absolut. Aber jetzt hast du eben nochmal das Thema Skispringen angesprochen, dass eben manche dann auch bei Olympia nur im Skispringen angetreten sind. War das bei dir auch ein Gedankengang, wo du gesagt hast, wäre das vielleicht auch eine Option für mich?
Also für mich persönlich eher nicht. Man muss es auch immer ja so sehen, zum Beispiel jetzt bei uns in Deutschland ist es natürlich auch nicht so einfach, da einfach zum Skispringen zu wechseln und da in die Mannschaft reinzukommen, weil da das Niveau einfach sehr hoch ist und ja da einfach mal so eine Katharina Schmid oder so vom Platz verdrängen, den es da halt bei den Olympischen Spielen gibt, ist jetzt nicht so einfach. Und da hätte ich einfach noch keine Chance und deswegen habe ich da jetzt auch nicht wirklich dran gedacht, dass ich da hinfahren könnte. Natürlich muss man es dann in den nächsten Jahren sehen, wie halt die Entscheidung fällt, ob es uns noch gibt oder nicht, ob man da vielleicht Skispringen macht oder nicht. Mhm. Aber jetzt für die Olympischen Spiele kam es bei mir definitiv nicht in Frage.
Aber was wir uns auch so ein bisschen fragen, ist so dieses Thema, wie viel Energie das eigentlich auch kostet, weil im Endeffekt, es ist ja schon krass genug, dass du Leistungssportlerin bist und jetzt bist du noch so ein bisschen Kämpferin für Gleichberechtigung, also so beides in einem. Was hat es auch mit dir so emotional gemacht?
Ja, also jetzt so in der letzten Zeit, vor allem so kurz vor Olympia, war es schon sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, so die Jahre davor. Hat man es nicht mehr so wirklich mitbekommen. Also klar, man wusste, man ist jetzt nicht dabei, aber da war es halt einfach nicht so präsent, weil einfach Olympia noch nicht war. Aber jetzt so kurz davor hat man schon gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Viele Medien haben natürlich auch Anfragen geschickt oder wollten Statements dazu hören oder ja, man hat es halt auch immer wieder in den Nachrichten gehört. Bei unseren Weltcups war es immer wieder Thema. Und es ist natürlich wichtig, dass man drüber spricht, aber so für einen, der halt nicht dabei sein kann und das immer wieder ja gesagt bekommt, das ist halt natürlich nicht einfach, vor allem, weil es halt ja schon ein Traum ist und das tut dann schon extrem weh und ja, man würde halt einfach auch gern dabei sein und das zieht dann halt schon Kräfte und auch emotional ist es nicht einfach. Man versucht natürlich trotzdem irgendwo einfach bei sich zu bleiben und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Jetzt, wir hatten ja normal Weltcups trotzdem davor, aber wenn es dann halt vielleicht auch mal nicht ganz so gut läuft, wie es jetzt bei mir auch war. Das waren nicht so einfache Zeiten und dann kommt das Olympia-Thema noch oben drauf. Dann ja, es ist natürlich nicht so einfach und auch nicht so schöne Zeiten. Und dann sitzt man halt daheim und sieht die Eröffnungsfeier und denkt sich, ja, eigentlich wäre ich jetzt auch gern dabei. Und ja, noch viel schlimmer fand ich es eigentlich so auf Social Media halt einfach, bei jedem das zu sehen, ey, cool, wir sind jetzt hier bei Olympia, richtig schön, ich freue mich, ich kann meinen Traum leben und ja, man sitzt daheim und kann es nicht machen. Natürlich gönnt man es allen Sportlern, die da dabei sind und ich habe mich natürlich gefreut für alle, die da ihren Traum verwirklichen können, aber für einen persönlich ist es natürlich nicht einfach, da immer wieder mit konfrontiert zu werden.
Aber wie war das jetzt bei euch in der Szene? Also habt ihr dann so untereinander euch auch so ein bisschen geschrieben? Also jetzt nicht nur das deutsche Team. Ich denke mal, ihr seid ja wahrscheinlich auch generell auch in Kontakt. Habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, so eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch austauscht? Oder wie war allgemein da so das Gemüt?
Also ja, wir haben tatsächlich eine Gruppe und wir sind ja auch dadurch, dass wir so zusammen gewachsen sind in unserem Sport, sind wir wirklich sehr eng alle miteinander, das ganze Starterfeld. Also man kennt sich und hat da echt gute Kontakte und natürlich hat man sich ausgetauscht. Manche Mädchen waren auch vor Ort, haben das verfolgt, haben zum Beispiel die Italienerinnen haben da ausgeholfen. Manche waren auch da mit ihren Plakaten, so ein bisschen, um Werbung zu machen für uns, fürs IOC da. Da hat man sich natürlich ausgetauscht und man hat auch immer wieder sich untereinander geschrieben, wie so der Stand ist, welche Medien irgendwas zeigen, wo jemand vielleicht in der Zeitung war, wo jemand in einem Podcast auch war, dass man das einfach ein bisschen ja auf Social Media teilt. Und da sind wir schon untereinander immer im guten Austausch gewesen, haben uns natürlich auch untereinander unterstützt, was natürlich auch wichtig ist, und da einfach auch zusammengehalten, dass wir da uns gegenseitig ein bisschen so auffangen in der schweren Zeit.
Das heißt, da kämpft ihr dann alle gemeinsam, kann man so sagen, ne?
Ja, also definitiv. Also da sind wir wirklich eine ganz große Familie, auch mit den Männern, die da auch für uns einstehen. Sie wissen ja natürlich auch, dass sie uns irgendwo brauchen für die Sportart. Und es war eigentlich ganz cool. In Seefeld im letzten Weltcup vor Olympia haben wir wieder das X mit den Stöcken vorm Start gemacht, was so ein bisschen hier in Richtung No Exception war, dass man das halt einfach nicht duldet, dass wir die Einzigen sind, die nicht dabei sein dürfen. Und das haben wir gemacht und auch die Männer vorm Start. Und ich glaube, das ist dann schon ein echt schönes Zeichen, dass man da einfach die Unterstützung gegenseitig hat.
Aber vielleicht nochmal kurz, um darauf zurückzukommen. Ist denn das Argument auch überhaupt angebracht, dass es aktuell noch nicht so viele Nationen gibt, die das ausüben, oder auch, dass immer die gleichen vorne mitmischen? Ich meine, das mit dem, dass immer die gleichen Nationen gewinnen, das gibt es ja in den anderen Sportarten auch. Ich meine, man muss sich nur Eisschnelllauf angucken. Die Niederlande ist auf Platz 3 Medaillenspiegeln. Die haben alle Medaillen im Shorttrack und im Eisschnelllauf geholt. Wie siehst du das Thema?
Ja, also wie gesagt, mittlerweile sehen wir die Argumente eigentlich als eher, ja, in Anführungsstrichen sinnlos an. Also es ist halt einfach nicht mehr so, wie sie es da dargelegt haben, die Begründungen. Wir haben die Begründungen da schon nicht so richtig verstanden. Natürlich waren irgendwo Ansätze da, die man vielleicht schon unterstützen kann, aber mittlerweile ist es definitiv nicht mehr so. Und ja, wir sind so viele Mädchen mittlerweile. Natürlich schaffen wir noch nicht die 50 Starter, aber so um die 35 bis 40 sind wir mittlerweile schon. Und es sind ja von der Leistungsdichte auch einfach mehr Mädchen da zusammengerutscht. Es ist nicht mehr so einfach, da unter die Top 15, Top 10 zu kommen. Und ich würde sagen, dass mittlerweile die Argumente, die da genannt wurden, eigentlich nicht mehr zutreffend sind.
Dann bleiben wir mal beim Thema Olympia. Wie Dani vorher schon gesagt hat, gestern sind die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Wie blickst du jetzt als Fan auf die Spiele und das deutsche Abschneiden zurück? Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, du hast auch das ein oder andere Mal natürlich eingeschaltet.
Ja, also ich habe es natürlich verfolgt, vor allem natürlich auch unsere Männer. Wir sind da ja, wie gesagt, in engem Kontakt und verstehen uns alle untereinander sehr gut. Und das war schon nicht einfach, die Männer da zu sehen, wie sie, ja, ich sag mal so, echt schwierige Wettkämpfe hatten, vor allem auch von den Bedingungen her. Und natürlich auch beim Teamsprint da, wo der Vince hingefallen ist. Das war natürlich sehr hart zu sehen im Fernsehen. Und es tut einem da einfach sehr leid, weil man weiß, was die Jungs da investieren und alles geben. Und dann bei dem einen Moment, da die Medaille weg ist sozusagen. Das ist natürlich schon schwer, aber ja, man muss es jetzt leider so hinnehmen. Und ich finde es immer schwer, da zu urteilen, dass man sagt, oh ja, die Männer, die haben wieder keine Medaille oder haben das erste Mal keine Medaille geholt seit 28 Jahren und ja, die sind so schlecht, was auch immer. Also wir Sportler wissen halt, was dahinter steckt und was die da investieren. Und es ist halt ein Tag da bei Olympia oder halt jetzt drei Entscheidungen, wo man einfach topfit sein muss oder wo alles passen muss, dass es da zu einer Medaille kommt. Und es ist dann halt einfach immer nicht so einfach, wie es vielleicht von außen scheint. Und alle wissen es dann wahrscheinlich besser, wie es geht, aber es ist halt einfach nicht so einfach. Da ist es natürlich schon schwer, das so zu sehen, wenn man da die Kommentare auch sieht. Aber so generell waren ja zum Beispiel beim Bob, kann man ja jetzt nicht meckern, da waren die Deutschen wieder sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe mich auch für die Coletta und die Laura gefreut, da im Teamsprint beim Langlauf, dass sie Medaille geholt haben. Ja, das zeigt halt eigentlich auch so, dass alles passieren kann bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, es war, ja, wenn man das so verfolgt hat, sehr spannend und auch irgendwie immer was Neues, was man jetzt nicht erwartet hat, weil ich war am Wochenende Langlauf mit meinem Trainer und dann haben wir gesagt, ah ja, die Schweden in der Staffel, die gewinnen das schon. Und dann sitze ich vorm Fernseher und da stürzt da die Ebbe Andersen und dann gewinnen sie nicht. Ja, es ist so typisches Zeichen für Olympia, da kann einfach alles passieren. Da kann der größte Favorit patzen und nicht gewinnen. Also ja, ich glaube, es waren im Endeffekt schon echt spannende Spiele. Natürlich leider mit keiner Medaille jetzt für die Kombinierer, aber ja, so im Großen und Ganzen hat es zumindest sehr Spaß gemacht zuzuschauen.
Gab es jetzt so eine Sportart, die du vielleicht jetzt verfolgt hast und wo du davor noch nicht so viel Ahnung davon hattest oder wo du davor so gesagt hast, boah, eigentlich habe ich die bisher noch gar nicht verfolgt, aber eigentlich ist es voll spannend?
Also ich habe tatsächlich vorher noch nicht so viel Eishockey geschaut. Das habe ich jetzt verfolgt, auch durch meinen einen Trainer, der ist da ein bisschen mehr Fan, sage ich mal so, und hat es auch immer wieder so im Livestream laufen gehabt. Das habe ich mehr verfolgt, auch das Finale daheim geschaut. Das war schon auf jeden Fall definitiv sehr spannend und hat mich da schon ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Und ja, sonst habe ich eigentlich schon immer relativ alles so verfolgt. Also es gab jetzt nicht so was noch extrem neu war. Was zwischendrin, was ich jetzt nicht so verfolgt habe, war auch Curling. Das habe ich dann zum Schluss auch mehr intensiv geschaut.
Und ich finde, total coole Sportart. Brutal.
Ja, ich finde, wenn man da sich so ein bisschen reinfuchst, also so wie taktisch das eigentlich ist und was sie da eigentlich auch krasses machen, ist das schon definitiv sehr spannend. Und ich finde, das ist eigentlich auch das Coole so an Olympia. Das läuft den ganzen Tag, da schaltet man einfach mal rein und dann sieht man halt auch einfach mal andere Sportarten, die genauso spannend sind, die man halt vorher vielleicht noch nicht so verfolgt hat.
Ja, eine Sache, die ja durch Olympia schon auch besonders ist, ist, dass halt auch sehr viele Sportarten sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wie du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, dass du jetzt Curling verfolgt hast oder Eishockey. Jetzt wollen wir so ein bisschen mehr den Fokus noch auf die nordische Kombination legen. Klar, wir verfolgen die tatsächlich schon sehr, sehr lange. Wir sind große Fans davon, aber ich denke mal, es gibt viele, die gar nicht so richtig wissen, was eigentlich hinter der nordischen Kombination steckt, beziehungsweise warum sie vielleicht auch eine der anspruchsvollsten Wintersportarten überhaupt ist. Wie stehst du dazu?
Ja, es ist definitiv so, dass es eine sehr, sehr schwierige Sportart ist, was viele eigentlich gar nicht so mitbekommen, dass das eigentlich so schwierig ist, das zu kombinieren, weil ja, wir machen halt einfach Skispringen und Langlauf. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten. Also für Skispringen braucht man mehr Schnellkraft, mehr schnelle Muskeln, Sprungkraft und ja, zum Langlaufen braucht man eher so Ausdauermuskeln, also langsame Muskeln, was halt einfach komplett das Gegenteil ist. Und da muss man das schon so gut im Mittelding, sage ich mal so, hinbekommen, dass man da ausgeglichen ist, dass man trotzdem noch schnellkräftig ist, aber auch im Langlauf gut ist, weil sonst funktioniert es natürlich nicht. Man kann es schon manchmal ein bisschen kompensieren, wenn man in einem ein bisschen besser ist und in einem ein bisschen schlechter, aber mittlerweile ist halt einfach das Niveau so hoch, dass man beides extrem gut machen muss oder können muss. Und es ist, wie gesagt, nicht sehr einfach, weil man halt, wie gesagt, einerseits Ausdauer trainieren muss, man muss Stunden reinbekommen, man muss Kilometer reinbekommen, die einen natürlich dann auch langsam machen. Auf der anderen Seite muss man Kraft trainieren, Schnellkraft, Athletik, dass man da noch spritzig ist auf der Schanze. Und vor allem im Sommer, finde ich, das ist es schon immer relativ schwierig, das ausgeglichen hinzubekommen, was ich selber auch merke, wenn wir viel Ausdauer im Sommer machen, was natürlich wichtig ist für die Grundlage, da merke ich schon, dass die Ansteuerung auf der Schanze dann nicht mehr so einfach ist, weil man einfach ein bisschen träger ist, ein bisschen müder und dann sind die Kleinmuskeln, die man da braucht zur Ansteuerung, einfach nicht so präsent und dann fällt es einem da schon schwieriger, auf der Schanze das zu machen, was man eigentlich möchte und deswegen ja, es ist schon sehr komplex und sehr schwierig und man muss da natürlich selber immer so ein bisschen seinen Weg finden, wie man das am besten kombiniert, dass man da einfach in beiden Sportarten irgendwo gut ist und seine Leistungen auf Top-Niveau bringen kann.
Also was ich mich tatsächlich immer frage, wenn ich euch zuschaue, ich denke immer so, ist man eigentlich dann bei der nordischen Kombination eine Springerin mit guten Laufbeinen oder ist man eher so eine Langläuferin mit Mut zur Schanze? Aber ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Mix aus beidem, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Es ist schwierig sozusagen, was man jetzt genau ist. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen typabhängig, würde ich sagen. Manche sind halt einfach ja besser im Laufen, manche besser im Springen oder haben da einfach genetisch andere Voraussetzungen, würde ich jetzt mal sagen, weil jeder ist da einfach anders vom Typ auch. Zum Beispiel bei mir ist es schon eher so, dass ich ein Schnellkrafttyp bin, einfach von der Genetik her. Ich bin da sehr schnellkräftig, was mir beim Springen natürlich entgegenkommt, aber beim Laufen muss ich da ja schon drauf achten, dass ich da nicht so viel überpace, weil ich einfach da schneller Laktat bilde, weil ich einfach schnellkräftiger bin. Und da muss man so ein bisschen ja immer das Mittelding finden. Es sagen ja auch viele, wir können beides gut, aber nicht sehr gut, also einfach nur so halb. kann man so sehen. Ich könnte jetzt nicht bei den Langläufern da mitstarten, weil wir einfach die Distanzen nicht laufen und auch nicht die Grundlage dafür haben, weil wir halt, wie gesagt, einfach ja auch noch das Springen machen müssen und da können wir einfach nicht so viel Ausdauer trainieren. Es ist da schon schwierig zu sagen, was man denn jetzt was ist. Ich würde sagen, wir können gut Skispringen und auch gut langlaufen und so würde ich das erklären.
Ist doch auch mal ein schönes Statement. Vielleicht eine Sache, die wir tatsächlich so ein bisschen kompliziert finden, die du vielleicht auch nochmal so ein bisschen aufdröseln kannst, ist das Thema, wie man überhaupt sozusagen die Abstände ermittelt nach dem Springen hin zum Laufen. Also was für eine Systematik ist da eigentlich dahinter?
Also es gibt ja mittlerweile unterschiedliche Formate. Jetzt das normale Gundersen, was jetzt auch bei Olympia war, ist einfach so, dass man halt Skispringt. Und dann hat man eine gewisse Punktzahl nach dem Springen und dann wird das umgerechnet in Sekundenabstände. Und 15 Punkte sind eine Minute Rückstand sozusagen. Also wenn jetzt man 15 Punkte Rückstand auf den ersten hat, hat man eine Minute Rückstand beim Start sozusagen. Mhm. Und so wird das dann umgerechnet halt jeweils. Wenn man jetzt 7,5 Punkte hat, sind es 30 Sekunden und das rechnen die dann halt natürlich aus. Und so kommt das dann auf die Rückstände sozusagen. Also wenn man das jetzt grob und einfach erklärt, würde ich das jetzt so erklären, das normale Format. Mittlerweile haben wir jetzt ja auch andere, zum Beispiel das Compact. Da sind die Zeitabstände festgelegt. Also man springt, hat dann die Platzierungen, also einer hat gewonnen, der andere ist Zweite, Dritte. Und da kommt es jetzt nicht auf die Punkte an, sondern also der Zweite, der startet, hat 6 Sekunden Rückstand, der nächste hat 10 Sekunden Rückstand und so geht das dann immer weiter. Also wird nicht umgerechnet, sondern die Platzierungen sind dann entscheidend, wie viele Sekunden man Rückstand hat sozusagen.
Und was gefällt einfach dir jetzt von den beiden Formaten besser?
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man, in welcher Disziplin man jetzt gerade besser ist. Tendenziell war es eigentlich bei mir immer so, dass ich besser gesprungen bin. Da kam mir natürlich das normale Format einfach entgegen, weil wenn ich da mehr Vorsprung rausgesprungen habe sozusagen, habe ich einfach mehr Vorsprung gehabt beim Laufen, den ich gebraucht habe. Jetzt die Saison hat sich so ein bisschen gewendet, dass ich besser gelaufen bin, als ich gesprungen bin. Da kam mir das Compact-Format sehr entgegen, wenn ich einfach ja weit hinten war vom Springen, dass ich nicht so viel Rückstand hatte. Also muss man so oder so sehen. Ich finde es natürlich schon am schönsten, einfach das normale Gundersen zu laufen, was eigentlich ja unsere Sportart auch ausmacht. Man muss gut Skispringen, man muss gut langlaufen und das bietet oder zeigt man am besten halt in dem normalen Format, wo es halt einfach ja die richtigen Punkte auch umgerechnet werden in die Sekunden und nicht, wenn man jetzt wirklich 50 Meter jetzt mal grob gesagt schlechter springt und nur 30 Sekunden dahinter ist, ist es halt am Ende jetzt nicht, wer am besten gesprungen ist und am besten gelaufen ist, wenn man es jetzt so sagt.
Genau. Aber würdest du sagen, dass man etwas besser vielleicht einen schlechten Sprung wieder ausgleichen kann mit einer guten Laufleistung? Oder ist es eigentlich schlimmer, wenn man eine bisschen langsamere Läuferin ist, weil man nie so viel Vorsprung rausspringen kann, dass es bis zum Ende reicht?
Ja, ich finde, es ist schwierig zu sagen. Früher war es meistens so, dass es besser war, wenn man gut gesprungen ist, weil man da vom Feld her die Leistungsdichte noch nicht so eng war, würde ich sagen, auch vom läuferischen Potenzial her. Da sind manchmal die bisschen schlechteren Läufer noch besser durchgekommen. Aber mittlerweile ist es schon so, dass das Feld sehr zusammengerutscht ist und auch sehr gut läuft und auch in sehr kurzen Abständen. Ja, man kann schon einen Vorsprung rausspringen, aber meistens jetzt bei uns auch die beste Springerin, die ist schon extrem gut, aber sie kommt meistens trotzdem nicht durch, weil die Laufleistung dann schon zu schwach ist, um da einfach mitzuhalten. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die Dichte ist mittlerweile so eng, dass man echt beides gut machen muss. Also man kann jetzt nicht schlecht springen, weil nach vorne laufen kann man auch nicht mehr, weil das Niveau einfach im Laufen relativ Ähnliches und da macht man dann nicht mehr viele Plätze gut. Mhm. Und genauso ist es, wenn man gut springt und nicht gut laufen kann. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass man beides echt gut machen muss, um da zu gewinnen oder vorne dabei zu sein.
Ich weiß nicht, ob euch beiden der Name noch was sagt, aber früher, als ich angefangen habe, nordische Kombination zu gucken, da gab es noch Hannu Manninen.
Und der Name kommt.
Findet, es war ein Viech. Also wenn der selbst gefühlt 2,5 Minuten Rückstand hatte, war der am Ende noch vorne. Also das war...
Außer er musste gegen Ronny Ackermann.
Das war ein brutales Duell. Und der war ja auch so riesig. Wenn er da immer von hinten durchs Feld gepflügt ist. Also das waren immer Bilder. Wirklich richtig krass.
Ja, also... Mittlerweile, also es gibt halt immer solche Ausnahmetalente, würde ich sagen, die da schon vielleicht mal sehr viel besser laufen oder sehr viel besser springen, die dann natürlich auch durchkommen können. Also so ist schon, aber ich sag mal so, in den Normalfällen ist es mittlerweile nicht mehr so, dass man ja so einfach das Feld von hinten komplett aufräumt oder halt so weit vor weil wegspringt, dass man nicht mehr eingeholt wird.
Mhm. Würden wir gerne noch mal ein bisschen die einzelnen beiden Sportarten aufdröseln. Wenn wir mal ein bisschen über das Skispringen sprechen, du machst das jetzt ja auch schon ziemlich lange. Wie fühlt sich so dieser Moment an, wenn man oben auf dem Balken sitzt?
Es ist irgendwie richtig schwierig, das zu erklären, weil ja, man denkt, ich weiß gar nicht, an was ich so direkt denke, wenn ich da auf dem Balken sitze. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Situation an, aber im Wettkampf ist man da eigentlich einfach so fokussiert, dass man ja das einfach alles automatisch macht und ich sage mal so, man gewöhnt sich halt irgendwann so ein bisschen an das Gefühl, da auf dem Balken zu sitzen, weil es halt ja Routine für mich ist, würde ich mal so sagen, aber vor allem so auf Neuschanzen ist es schon ja ein krasses Gefühl so, also da geht der Puls schon extrem hoch und da hat man schon extrem Herzklopfen und ist halt, ich würde sagen, so positiv nervös. Angst hat man nicht, das wäre auch schlecht, wenn man Angst hat, sonst könnte man da jetzt nicht runterspringen, aber es ist schon ein Gefühl mit viel Adrenalin verbunden, würde ich jetzt mal so sagen.
So wahrscheinlich vor allem der Moment vor dem Absprung, wo man schon immer noch so ein bisschen denkt, oh nein, oh Gott, jetzt muss ich abspringen.
Ja, es geht auch alles so schnell. Also man denkt natürlich an irgendwas, aber so schnell, wie man denkt, kann man das alles gar nicht machen. Also es sind ja so wenige Sekunden, vor allem auch im Absprung, man muss da so schnell sein, da ist es eigentlich auch viel Automatismus. Da denkt man an nicht mehr so viel, aber ja, es ist ja schon ein unbeschreibliches Gefühl, würde ich sagen. Es ist immer so schwierig, das Leuten zu erklären, die es halt einfach nicht noch nie gemacht haben, aber Skispringen macht schon echt Spaß, ist eine extrem coole Sportart und kommt auf so viele Details drauf an, die man jetzt vielleicht als Außenstehender gar nicht sieht, weil ich finde auch, wenn man das jetzt so im Fernsehen schaut, denkt man sich so, die springen eigentlich alle gleich. Warum springt der eine jetzt 10 Meter weiter als der andere? Weil da halt so kleine Details so viel ausmachen. Und wie gesagt, das passiert da in so Millisekunden, da kann man gar nicht an so viel denken.
Was würdest du jetzt sagen, was macht technisch einen richtig guten Sprung aus?
Also bei mir ist es meistens so, wenn ich einen technisch guten Sprung mache, ist meistens so mit Fluss verbunden, würde ich sagen. Also wenn man diese Bewegung, die da hochtechnisch ist natürlich, einfach aber mit Überzeugung und einen gewissen Rhythmus und Fluss macht. Weil ich sage mal so, es ist sehr schwierig, man kann keinen perfekten Sprung machen. Irgendwas ist natürlich immer falsch, weil wir sind ja jetzt keine Maschinen. Dann ist man vielleicht mal ein bisschen spät, ein bisschen früh. Also man wird nie den perfekten Sprung treffen. Aber so wenn man das ja aus Intuition mit Rhythmus und Fluss macht, das sind meistens die Sprünge, die auch technisch sehr gut sind und dann einfach auch die besten Sprünge sind, weil wie gesagt, das ist so technisch sensibel, würde ich sagen, wenn man das sich so sehr zerdenkt, dann wird es meistens nichts, weil man versucht dann irgendwas zu machen und dann macht man das gerade falsch oder gerade ja nicht so, wie man es sich vorstellt, deswegen ja, würde ich sagen, ein technisch guter Sprung ist immer mit Fluss verbunden, sozusagen.
Fühlst du dich trotzdem manchmal zu abhängig von Jury- und Windpunkten oder von Jury- und Windentscheidungen?
Kommt drauf an, also ich sag mal so, der Wind spielt natürlich schon eine Rolle. Es gibt ja die Windpunkte, die spiegeln es meistens wieder, was wirklich war, aber manchmal auch nicht. Also man muss da auch einfach manchmal ein bisschen Glück haben, vor allem wenn jetzt so Seitenwind ist, kann es oft mal passieren, dass der Wind dir nichts gebracht hat, aber du utopisch viele Minuspunkte kriegst, weil es halt von ganz leichten Winkeln mehr von vorne kam, was halt selbst nicht spürbar war. Das macht natürlich schon viel aus und auch ja von der Jury mittlerweile, so sage ich, ist es nicht mehr so extrem, weil man ja jetzt diesen Coach-Request jetzt so von den Startgates hat, wo die Trainer selbst entscheiden können, ob man jetzt vielleicht ein paar Luken tiefer gehen möchte und dann aber auch eine gewisse Weite erbringen muss, um die Punkte zu kriegen. Weil, sagen wir so, es ist immer schwierig, wenn die Jury runtergeht und dann die Punkte gegeben werden, obwohl man jetzt vielleicht nicht so weit gesprungen ist oder es halt ja dadurch einen Vorteil bekommt. Aber ich sage, mittlerweile ist es da schon besser geworden. Aber ja, natürlich jetzt bei Olympia hat man es ja auch gesehen, bei den Damen, da hat es hinten raus ja schon der Rückenwind zugenommen, vor allem im ersten Durchgang, und die hatten einfach keine Chance mehr. Natürlich kriegen sie Pluspunkte vom Wind, aber die bringt ja dann auch nicht mehr viel, wenn es halt wirklich so extrem ist. Es ist ja schwierig zu sagen. Ich denke, an sich sind die Windpunkte schon gut, weil ohne die wäre es natürlich unfair. Aber man ist natürlich auch irgendwo ein bisschen abhängig, weil solche Punkte auch manchmal entscheiden, ob du jetzt gewinnst oder eben nicht. Mhm.
Wie hast du jetzt zum Beispiel auch die Entscheidung beim Superteam wahrgenommen, als dann sozusagen dieser eine richtig geile Sprung da nochmal von Raimund kam und danach wurde er, glaube ich, abgebrochen, oder? Oder nein, ein Springer kam noch, genau, und dann wurde er abgebrochen. Wie hast du das jetzt auch als Athletin wahrgenommen? Weil es gab ja schon übelst den krassen Shitstorm, aber es gab auch viele, die gesagt haben, hey, das war die einzig richtige Entscheidung.
Es ist natürlich schwierig, in der Situation da zu entscheiden. Wir haben es mit dem Team zusammen auf Lehrgang angeschaut und unser Trainer hat Regenradar drin gehabt, also Wetterradar, und hat gesagt, ja, die müssten jetzt eigentlich nur 10 Minuten warten, dann ist es durch die Wolke. Und so war es ja auch, dass es dann nicht mehr geschneit hat. Und natürlich ist es dann schade, wenn es halt vor allem die Deutschen jetzt trifft, wenn der Hille so einen guten Sprung macht und man eigentlich denkt, ey, das reicht jetzt für eine Medaille, weil man muss erstmal so einen Sprung bei dem Wetter machen. Mhm. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass der Pole keine Chance hatte, weil er einfach 3 km/h langsamer angefahren ist, weil die Spur halt einfach so zugeschneit war. Es ist dann halt schwierig, da zu sagen, dass es jetzt fair ist, noch so zu springen. Ich bin der Meinung, man hätte vielleicht einfach ein bisschen länger noch warten sollen und einfach vielleicht den letzten Durchgang zur Not nochmal wiederholen oder so, dass einfach alle nochmal die gleichen Bedingungen haben. Aber ja, es ist schwierig dann zu sagen, ob es jetzt richtig oder falsch ist in dem Moment, wie sie entscheiden. Es werden manche so sehen, manche so sehen. Es war natürlich für uns definitiv sehr schade und ich hätte mich natürlich gefreut, wenn wir noch die Medaille gehabt hätten. Und wie gesagt, wir haben auch gesagt, wenn man jetzt den Wetterbericht guckt, hätte man eigentlich sehen können, dass man einfach vielleicht noch wartet und es dann noch durchzieht und zum Beispiel jetzt den Polen, der langsamer gefahren ist, einfach nochmal springen lässt oder so. Aber ja, man kann da leider ja selbst nichts entscheiden. Am Ende hat man da nicht die Macht. Es entscheiden dann dort die Verantwortlichen vor Ort. Und ja, es war definitiv schade, dass es so abgebrochen wurde und dann wir knapp ohne Medaille dastanden.
Aber ist es dann generell auch bei dir so, dass du im Herzen auch mit den Skispringern und den Langläufern connected bist?
Ja, definitiv. Also ich interessiere mich dafür die beiden Sportarten. Wir reisen ja auch viel miteinander durch die Welt, haben oft auch Wettkämpfe zusammen und ja klar interessiert man sich dafür. Ich bin auch gut mit denen befreundet. Jetzt zum Beispiel mit der Selina Freitag bin ich ja sozusagen aufgewachsen. Wir sind früher hier zusammen in Sachsen-Pokal gestartet und kennen uns da, seit wir klein sind. Und das ist schon cool, sie dann da zu sehen bei Olympia und das zu verfolgen. Und man sieht sich halt, wie gesagt, auch bei manchen Weltcups zusammen, tauscht sich aus. Ja, klar, also da fieber ich natürlich immer trotzdem mit bei den Langläufern und den Skispringern. Mhm.
Sehr cool. Ein Thema, was ich tatsächlich gerne noch kurz ansprechen möchte, ist das Thema Skifliegen. Also bist du schon mal auf einer Skiflugschanze gesprungen?
Nee, bin ich noch nicht.
Wäre das was du dir auch zutrauen würdest?
Oh, ich finde, es ist, fragen viele so, aber es ist echt schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Also ich glaube, jetzt springe ich halt zurzeit leider nicht ganz so gut oder nicht auf dem Niveau, wo ich sein möchte. Da wüsste ich jetzt nicht, ob ich es jetzt gerade machen würde. Aber ich denke, wenn ich vielleicht irgendwann mal die Chance habe, würde ich natürlich drüber nachdenken und es vielleicht schon machen, weil ich glaube, man muss es schon mal erlebt haben. Ich glaube, es ist nochmal was anderes. Die Jungs haben ja jetzt den ersten Weltcup also erste Skiflug-Weltcup jetzt kommende Wochenende.
Ja.
Und die haben natürlich auch schon erzählt, wo sie springen waren in Oberstdorf, wie es sich anfühlt und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man sich es vorstellt. Halt schon was anderes, aber sie sagen auch immer, ja, ihr würdet da auch locker runterkommen, aber ja, ich glaube, es ist schon nochmal eine andere Überwindung, wenn man da auf der großen Schanze sitzt.
Ja. Aber es ist schon ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, dass sozusagen dieses Format Skifliegen, Langlaufen für euch Frauen auch für die Zukunft was wäre, oder?
Theoretisch wäre es, denke ich, schon was, aber ich glaube, wir müssen erstmal kleinere Schritte gehen, da, ja, dass wir erstmal mehr Großschanzenwettbewerbe haben. Die sind ja auch erst seit letztem Jahr so richtig im Programm. Ich glaube, da brauchen wir schon noch einige Zeit. Wie gesagt, wir sind auch noch sehr jung. Es sind sehr junge Mädels da dabei, die noch nicht mal 18 sind, manche. Mhm. Ich glaube, da kann man auch nicht erwarten, dass die jetzt einfach von der Skiflugschanze runterspringen.
Das ist ein guter
Punkt.
Man
muss jetzt auch erstmal schauen, wie das jetzt so bei den Männern ankommt, wie das Feld sich da so verhält auf einer viel größeren Schanze. Aber ja, wie gesagt, erstmal kleine Schritte gehen, erstmal Großschanze machen und dann hofft man, dass man vielleicht so in 10, 20 Jahren vielleicht da mal drüber reden könnte, mhm, ja.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Eine Sache, ja, die mich auch noch interessiert, ist so ein bisschen euer Trainingsalltag oder euer Trainingsrhythmus. Also bist du irgendwie einen halben Tag an der Schanze und gehst dann rüber zur Loipe? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganz unterschiedlich natürlich. Wie gesagt, wir machen so normal, haben wir Krafttraining, Sprungtraining, Lauftraining und meistens noch so Athletik, Gymnastik, Stabi, sowas in die Richtung und ist jetzt halt nicht so jeden Tag, dass wir springen gehen und nachmittag langlaufen gehen. Es gibt halt dann so Wochen, wo man einfach mehr springt und Wochen, wo man mehr läuft. Meistens ist es so aufgebaut und dann springt man halt 3 oder 4 Mal die Woche und läuft dafür in der Woche nicht so viel, dass man halt einfach auch spritziger ist. Und dann gibt es halt auch Wochen, wo man einfach mehr, ja, Ausdauer trainiert und dann halt mal nicht springen geht, weil es, ja, wie gesagt, schwer zu kombinieren ist und man, wenn man jetzt viel Ausdauer trainiert, ist man halt einfach auf der Schanze nicht so spritzig und nicht so, ja, feinmotorisch bereit, da gute Sprünge zu machen. Deswegen würde ich sagen, ist das immer so ein bisschen blockweise aufgebaut. Jetzt so in der Saison ist es schon tendenziell so, dass man halt mal springen geht und nachmittag mal noch laufen geht oder halt eine Kraft macht. Die macht man sowieso so 1 bis 2 Mal die Woche noch. Aber so würde ich es jetzt sagen. Und im Frühjahr ist es meistens so, dass wir dann eine größere Sprungpause haben und da einfach viel Ausdauer auch trainieren.
Jetzt wollen wir gegen Ende mal noch ein bisschen auf deine Karriere eingehen. Du machst den Sport jetzt ja auch schon etliche Jahre, haben wir jetzt gelernt, schon hier bei der Aufnahme heute. Bist du denn mit deiner Entwicklung in den letzten Jahren zufrieden?
Schon. Wenn ich so auf die letzten Jahre schaue, sehe ich da schon eine gute Entwicklung. Ich finde, manchmal muss man da auch vielleicht öfter mal drüber nachdenken und auch ein bisschen mehr stolz auf sich selbst sein, was man denn eigentlich schon so erreicht hat oder wie weit man wo schon gekommen ist. Ja, wie gesagt, gerade bin ich nicht so in der Sprungform, die ich mir vorstelle, aber wenn ich dann Videos sehe von vor einem Jahr, ist das Sprungniveau trotzdem viel besser, als es zu dem Zeitpunkt da war. Und ja, aber ich würde sagen, ich habe da schon eine gute Entwicklung genommen, auch viel jetzt diese Saison so im Langlaufbereich, weil da hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme, dass ich da ein bisschen zu weit weg war. Da habe ich jetzt nochmal einen großen Schritt gemacht und das freut mich natürlich, dass ich da die Fortschritte sehe, weil so im Langlaufen besser zu werden ist schon schwierig und kostet sehr viel Energie und Zeit, weil man da einfach viele Kilometer machen muss und natürlich freut es einen dann, dass es sich gelohnt hat, da hart zu arbeiten über den Sommer oder über die letzten Jahre. Und ja, wie gesagt, da bin ich schon stolz auf mich, dass ich da in beiden Disziplinen immer besser werde. Natürlich werden die anderen auch besser, deswegen wird es auch immer schwieriger, da vorne mit reinzukommen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich doch schon zufrieden mit meiner Entwicklung.
Was waren denn jetzt so bisher deine größten und vielleicht auch emotionalsten Rennen bzw. Erfolge?
Ein sehr emotionaler Erfolg war der schon eine Weile her, 2020 bei der Juniorenweltmeisterschaft in Oberwiesenthal. Das ist ja hier um die Ecke, eine Stunde weg von mir daheim, 2 Stunden in Sachsen, in der Heimat sozusagen, dass ich da gewonnen habe. Ja, war schon sehr emotional. Meine ganze Familie war da, was ja auch nicht immer so ist, weil es halt einfach nicht möglich ist, wenn man so weit weg ist. Und es kam auch ein bisschen unerwartet dort der Sieg, deswegen war es nochmal mehr emotional, dass ich da daheim gewonnen habe. Das war, denke ich, somit der emotionalste Moment. Aber natürlich auch die WMs jeweils in Planica und in Trondheim, die Medaillen da im Mixteam, die waren auch sehr emotional, meine ersten Medaillen bei der WM. Aber ich würde so sagen, was natürlich von den WMs mehr überwiegt, ist Trondheim. Das war schon nochmal was anderes, finde ich. Da waren so viele Zuschauer, das sind wir ja gar nicht so gewohnt, weil da einfach bei uns nicht so viele Zuschauer sind. Aber durch die Norweger mit dem Langlauf war das so voll da und so laut. Und es war so eine Atmosphäre, die man, glaube ich, nicht nochmal so bekommt, wie es da war. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht und hatte da auch mit meine besten Rennen von der ganzen Saison. Das hat es natürlich noch besser gemacht. Und dann noch die Medaille in dem Mixteam. Und abends die Siegerehrung dort auf dem Riesenplatz mit, ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren, aber ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Fleck gesehen. Das war wirklich sehr emotional und richtig, richtig schön. Und da, ja, denke ich gerne immer zurück.
Wie viele Weltcup-Stationen habt ihr denn aktuell überhaupt? Und sind die dann noch immer mit den Männern zusammen oder habt ihr auch ein paar alleine?
Also wir haben alle mit den Männern. Ich muss leider sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Stationen wir jetzt diese Saison hatten.
Schwach aber vorbereitet.
Aber es sind auf jeden Fall mehr als letzte Saison, das kann ich sagen. Aber wir hatten alle Wettkämpfe mit den Männern. Die waren nur zusätzlich noch in Huka. Also die hatten ja den Start dort und wir sind dann in Trondheim eingestiegen. Aber seitdem hatten wir alle Wettkämpfe zusammen. Schonach war leider dann ausgefallen nach Silvester. Das war schade, der Heimweltcup. Aber sonst haben wir jetzt alle Weltcups immer zusammen gehabt. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz natürlich, weil es lohnt sich jetzt nicht für nur die Männer oder nur für uns da Wettkämpfe zu machen. Und was ich eigentlich noch cooler finde, ist, wenn wir da mit den Langläufern oder mit den Skispringern noch zusammen sind, weil da einfach auch noch mal mehr Zuschauer kommen.
Gibt es noch irgendeinen Ort, der aktuell nicht im Weltcup vertreten ist, du aber unbedingt mal einen Wettkampf dort austragen möchtest?
Also ich würde gern mal nach Amerika drüben, also Lake Placid oder so, hätte ich gern noch einen Weltcup. Der war auch ursprünglich mal geplant in dem ersten Plan bei uns, musste dann aber leider abgesagt werden, wegen, ich weiß, irgendwas war da an der Schanze oder so. Und Japan würde ich gern auch mal einen Wettkampf haben. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ich würde es einfach gerne mal sehen, wie die da so leben oder wie das da einfach generell so ist, weil ich sage mal so, die Japaner sind das ganze Jahr hier in Europa und auch die Amerikaner und eigentlich ist es schade, dass wir da, die Europäer, nicht einfach auch mal zu denen kommen und da mal Wettkämpfe bei denen in der Heimat haben. Ich glaube, das wäre eigentlich mal ganz cool oder da würde ich einfach gerne mal hin.
Guter Punkt. Einmal in Sapporo unterwegs sein wäre auch geil, gell?
Ja, ich glaube, es ist schon echt cool. Also wenn was man so hört von den Skispringerinnen und Skispringern, das soll schon echt ganz cool sein.
Mhm, absolut. Ja, Jenny, wir sind jetzt fast am Ende. Wir haben am Ende aber die schnellen Fragen und die schnellen Antworten. Das heißt, wir legen jetzt direkt mal los. Wir hatten ja schon so ein bisschen gerade über das Thema Weltcup geredet, generell über das Thema Weltcup. Aber was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup?
Oh, ganz schwierig, sich da festzulegen. Ich würde sagen, OTP in Estland ist ein bisschen random, aber da ist immer ganz cool, ein bisschen abgelegen. Und da habe ich bis jetzt immer ganz gute Wettkämpfe gehabt.
Welche Sportart würdest du bei Olympia spontan ausprobieren?
Ich würde tatsächlich gerne mal Curling das machen, weil ich finde das eigentlich sieht ganz cool aus. Ich würde das gerne mal machen. Ja.
Aber dann nicht noch den Finger hinterher strecken, gell?
Nein, das würde ich natürlich nicht machen.
Was würdest du dir vom DOSB oder vom Weltverband wünschen?
Ja, natürlich, dass wir olympisch wären. Das wäre ganz cool. Also natürlich, der DOSB kann da jetzt nicht so viel machen, aber ja, so generell würde ich da natürlich hoffen, dass da die Entscheidung positiv ist und dass wir da weiterhin einfach die Unterstützung bekommen, die wir ja jetzt zum Glück in Deutschland so haben, wie sie ist, wo wir auch dankbar sind, aber dass wir natürlich weiter die Unterstützung bekommen und dass wir da dadurch dann auch olympisch werden. Mhm.
Letzte Frage. Wenn du am Ende deiner Karriere auf alles zurückblickst, was soll bleiben?
Ich glaube definitiv die ganzen Erinnerungen in unserem Team generell, so was wir erlebt haben, weil am Ende weiß ich nicht, ist es immer so, man guckt auf die Saison zurück und erinnert sich eigentlich gar nicht mehr, welche Plätze man gemacht hat. Man erinnert sich nur an die lustigen Momente, die man da an den jeweiligen Stationen erlebt hat. Und ich finde immer, das ist das Schönste und auch irgendwo das Wichtigste, dass man da einfach eine gute Atmosphäre hat, coole Sachen erlebt. Natürlich will man auch erfolgreich sein und ich glaube, ich werde auch immer an die Momente bei der WM oder JWM zurückdenken, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen werden mehr die Momente mit dem Team in Erinnerung bleiben.
Das sind weise Worte zum Abschluss. Ja, liebe Jenny, du hast heute die Schneespur mit der Audiospur getauscht und das hast du echt gut gemacht. Also es hat richtig Spaß gemacht, dass du heute hier bei uns, danke, im Podcast warst und dass du auch so viele Einblicke mit uns geteilt hast. Also wir sind schon sehr, sehr lange große Fans von der nordischen Kombination. Wir haben schon damals, als wir noch jung waren, mit Ronny Ackermann mitgefiebert, wie sonst was. Und ja, jetzt fiebern wir auch mit dir mit, dass es mit Olympia klappt. Das wäre super, super schön. Und da sind unsere Daumen ganz fest gedrückt. Wie gesagt, war richtig cool. Danke, dass du bei uns am Start warst. Ja, wir möchten auch unseren Zuhörern danken. Schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Jenny, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination NOKO in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist die nordische Kombination. Die Bühne gehört dir.
Ja, also danke an alle, die zugehört haben und dass ich hier da sein durfte und meine Sportart so ein bisschen näher bringen durfte. Ich hoffe, ihr kennt euch jetzt alle ein bisschen mehr aus mit der nordischen Kombination. Wie gesagt, die Königsdisziplin im Wintersport, schwierig zu kombinieren mit Skispringen und Langlaufen, aber auch einzigartig. Und ja, ich hoffe, dass sich viele jetzt dafür interessieren, fleißig alle unsere Weltcups schauen. Das ist sehr, sehr wichtig für die kommende Entscheidung auch, dass wir olympisch werden oder beziehungsweise olympisch bleiben, die Männer. Das wäre das ganz, ganz große Ziel. Deswegen fleißig einschalten, fleißig supporten, auch auf Social Media generell und ja, die Daumen drücken, dass wir uns dann 2030 bei Olympia sehen.